Wir sind ja ganz verschiedene Menschen da in der Gemeinde, auch ihr. Und deswegen ist es gut, dass wir unsere Gaben auch zusammenspülen. Das ist ganz ein emotionaler Zugang, den wir jetzt gehabt haben, den wir Gott gepriesen haben und gelobt haben. Und auch dieses Video jetzt zu sehen, wo ein Mann, sein Sohn, der behindert ist und nicht einmal gerade gehen kann, die Teilnahme an Ironman ermöglicht, indem er ihn zieht und schiebt und tragt. Es berührt mich wirklich. Und ich möchte aber jetzt, ich hoffe, ihr kommt ein bisschen mit und vielleicht ist es für manche auch das, was sie jetzt brauchen, auch einen rationaleren Zugang dazu haben, weil vielleicht war das jetzt alles zu viel und du sagst, das ist alles Emotion, da wäre ich irgendwie überredet, da fühle ich mich nicht so wohl damit. Viele Leute sagen ja, Glauben heißt nichts wissen, ja, nur fühlen und so. Gell? Und deswegen ist für viele die Bibel echt ein Märchenbuch. Da kann man sich Inspiration holen, da gibt es gute Beispiele und da kann man sich moralisch emporranken und so. Aber dass das wirklich stimmt, gell? Und uns zu Ostern sollte eigentlich die Frage bewegen, ist Jesus wirklich auferstanden? Kann das sein? Muss ich meinen Verstand abgeben, bevor ich glauben kann, dass Jesus auferstanden ist? Oder kann man das auch mit der Logik glauben? Muss ich meinen Verstand wegtun, um so ein Wunder zu glauben? Oder passt das zusammen? Und die erste Frage, die sich stellt natürlich, warum ist diese Frage so entscheidend, ja, dass Jesus auferstanden ist? Der Kärntner wird sagen, zavos. Ja, das ist ja 2000 Jahre her. Keiner war dabei von uns. Ja? Und auf das hat die Bibel zwei ganz klare Antworten. Ich zitiere sie ganz kurz als Verse. 1. Korinther 15, Vers 19. Der Paulus schreibt den Korinthern, was ist denn los mit euch? Ihr glaubt nicht, dass Jesus auferstanden ist. Kapiert ihr nicht? Wenn ihr das nicht glaubt, dann ist das ja alles für die Katz, was wir machen. Dann ist das umsonst. Ja? Und er fasst das zusammen dann mit dem letzten Satz in Vers 19. Er sagt, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus gehofft haben und nicht in der Ewigkeit, dann sind wir die elendsten von allen Menschen. Und das Wort, was dort steht, ist ein starkes Wort. Das ist so auf Kärntnerisch, wenn wir sagen, dann sind wir echte Haschalern. Dann haben wir es einfach nicht mitgekriegt. Also, es ist ganz entscheidend. Der Paulus sagt es ihnen, das ist keine Frage. Und im Römerbrief, ganz am Anfang, sagt er aber warum. Da sagt er, Jesus Christus, unser Herr, wurde als Sohn Gottes bestätigt, indem Gott ihn mit großer Macht durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckte. Ganz am Anfang vom Römerbrief, wo das ganze Evangelium und die ganze Reise Gottes mit den Menschen erklärt, sagt er, dass Jesus auferstanden ist, ist der Beweis dafür, dass er nicht ein normaler Mensch war, sondern wirklich Gottes Sohn war. Das ist das Fundament. Und nicht, er war ein gutes Vorbild für uns und er ist ein Lehrer und wir können ihm nachfolgen oder so, sondern er sagt, er ist Gottes Sohn, weil er auferstanden ist. Wie können wir sicher werden, dass es stimmt? Es war ja niemand dabei von uns, wie gesagt. Gell? Ich habe da ein bisschen über das nachgedacht und dann ist mir eingefallen, man könnte es angehen wie ein Detektiv. Der Detektiv nach einem Verbrechen kommt er erst. Der war nicht dabei für ein Verbrechen. Das ist ein schlechter Detektiv, wenn er es nicht verhindert. Aber der kommt nach dem Verbrechen hin und der prüft dann die Zeugenaussagen und der stellt das gegenüber. Er schaut die Indizien an, vielleicht die Mordwaffe oder so weiter. Und der kann im Nachhinein das beurteilen. Okay, das stimmt, das ist gelogen, das ist eine Schutzbehauptung und kommt dann in einer guten Krimi drauf, wer der Mörder war. Gell? Und ich habe in meiner Jugend eigentlich keine Krimis gelesen, außer, wenn du klickst, kommt er nachher. Das habe ich gelesen. Wer kennt den noch, den Nick Knatterton? Ein paar kennen den noch, gell? Das war so eine Comicserie in der Krone-Zeitung, glaube ich. Oder in der Kleinen, ich glaube in der Kleinen Zeitung. Und der hat dann binnen ein paar Bilder, haben sie ihm die Crime Scene gezeigt, also wo das Verbrechen passiert ist und der hat das analysiert. Seiner Pfeifen, also das war halt ein Comic für Erwachsene, gell? Der raucht da. Aber damals war das noch okay. Und der hat dann gewusst, was stimmt und was stimmt nicht. Und der hat mir irgendwie getaugt. Und der hat da so eine lässige Kappen. Und so eine Kappen habe ich heute auch mitgebracht. Weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt den Detektiv mache, damit ihr wisst, dass ich im Detektiv-Mode bin, setze ich dann die Kappen auf. Gell? Also, dort kommen wir jetzt hin. Die erste Frage, bevor wir noch weiterschauen, ist, was sind denn jetzt unsere Zeugenberichte? Gell? Das sind natürlich die Texte aus der Bibel. Und manche würden da schon anfangen zu sagen, naja, das hat ja irgendwer geschrieben, das haben ja die Leute geschrieben, die selber das Interesse daran gehabt haben, dass das alles wahr ist. Wer weiß, was da alles erfunden ist und so. Gell? Wir werden auf das noch kommen, aber eins kann ich euch sagen, das, was wir heute haben, das war wirklich das, was die Leute damals aufgeschrieben haben. Wir werden noch in Frage stellen, ob das stimmt, was sie aufgeschrieben haben. Aber das, was sie damals aufgeschrieben haben, das ist das, was wir heute haben. Wenn du den Homer anschaust, da gibt es die nächste Abschrift von der Odyssee, gibt es erst 1000 Jahre, nachdem er das formuliert hat. Ja? Und vom Cicero und vom Cäsar und so weiter gibt es Fragmente Jahrhunderte später. Vom Neuen Testament ist die Quellenlage ausgezeichnet. Wir haben erste Fragmente 15, 20 Jahre, nachdem es verfasst worden ist. Und wir haben eine komplette Abschrift vom Neuen Testament 100 nach Christus. Das heißt, jeder, der mit Altertum, mit Geschichte irgendwas zu tun haben, der wird müssen zugeben, die Bibel hat eine absolut perfekte Quellenlage. Also wir können wirklich vertrauen, dass das, was wir heute lesen, mit dem sich jahrhundertelang Leute beschäftigt haben, dass das ist, was damals aufgeschrieben worden ist. Da fährt die Eisenbahn rüber. Da brauchen wir nicht reden. Der Text ist also belegt. Jetzt schauen wir uns an, stimmt der Text? Kann der stimmen? Was sagt der Detektiv dazu? Ich habe euch dazu ein paar Texte mitgebracht, die werde ich ein bisschen lesen. Das ist eigentlich auch die Ostergeschichte. Gell? Das ist jetzt nach der Kreuzigung, wir sind jetzt schon nach Karfreitag. Das ist aber Markus 44. Klickst du einmal eins weiter? Habe ich das in der Reihenfolge vertont? Noch einmal? Okay, dann muss ich es vorlesen. Ab Vers 33 wollte ich lesen. Nein, da steht 44. Da steht 44. Das ist jetzt ungünstig. Ha? Ich bin ein Detektiv, ja. Gegen Mittag legte sich eine Finsternis über das ganze Land, die 3 Stunden anhielt. Dann um 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, Lama Sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Vers 37 dann, da schrie Jesus laut auf und starb. Dies alles ereignete sich an einem Freitag, dem Rüsttag, das ist der Tag vor dem Sabbat. Als es Abend wurde, fasste Josef von Arimathäa, ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates, Mut und ging zu Pilatus, um ihn um den Leichnam von Jesus zu bitten. Josef war einer von denen, die auf das Kommen des Reiches Gottes warteten. Und jetzt haben wir, glaube ich, unseren Text da. Pilatus war überrascht zu hören, dass Jesus schon tot sei. Er ließ den Hauptmann rufen und fragte ihn, ob Jesus wirklich bereits gestorben sei. Als der Hauptmann es ihm bestätigte, überließ er Josef den Leichnam. Josef kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz ab und wickelte ihn in das Tuch. Dann legte er ihn in ein Grab, das in ein Fels gehauen war, und wälzte einen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Josefs, sahen zu und merkten sich, wohin der Leichnam Jesu gelegt wurde. Und auf der nächsten Folie habe ich dann ein Bild für euch, wie so ein Grab ausschaut, dieses Felsengrab. Das war so nicht ein Loch in der Erde, sondern, bitte? Das ist aus Felsen und das gibt es heute noch. Das ist jetzt nicht das Grab, wo Jesus war, aller Wahrscheinlichkeit nach, aber es ist in der Gegend und so haben die ausgeschaut. Gell? Und ihr seht da, das ist nicht nur so ein kleines Ofenloch, sondern da ist ein Komma drin und da kann man gebückt reingehen. Ich habe euch ein Mankerle dazu gemacht, wenn man da einmal klickt, dann kommt das. Ja? Ungefähr so groß ist der Mensch, das heißt, wenn er sich bückt, kann er dort reingehen. Und der Stein da, der ist so groß. Ja? Der Stein hat einen Durchmesser von 1,5-2 Meter, sodass er das Loch abdecken kann. Und der wiegt bis zu 2 Tonnen. Und der ist da auf der Seite, auf seiner Rinne oben. Und da unten ist ein Keil. Und wenn man den ausschlägt, dann geht wumm. Und dann rollt der runter und dann ist das zu. Genau. In der nächsten Folie haben wir dann die Sicherheitsmaßnahmen am Samstag. Das steht nicht im Markus, das steht im Matthäus. Der hat das da besser recherchiert. Klickst du nochmal? Am nächsten Tag, dem ersten Tag des Passafestes, gingen die obersten Priester, das war jetzt der Samstag, der kein Samstag, der Sabbat, ja, gingen die Priester und Pharisäer zu Pilatus, sie sagten zu ihm, Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer, als er noch lebte, einmal gesagt hat, nach 3 Tagen werde ich von den Toten auferweckt. Wir möchten dich deshalb bitten, das Grab bis zum dritten Tag versiegeln zu lassen. Das wird seine Jünger daran hindern, zurückzugehen und seinen Leichnam zu stehlen und dann allen zu sagen, er sei wieder lebendig. Denn wenn das geschieht, wird der Betrug noch schlimmer sein als vorher. Pilatus erwiderte, nehmt Wachen mit und sichert das Grab, so gut ihr könnt. Also versiegelten sie das Grab und stellten Wachen auf, die es schützen sollten. Also ein römischer Wachtrupp hat aus 16 Mann bestanden. Das waren 4 Viererschichten. Das heißt, die haben ihre Aufgabe rund um die Uhr erfüllen können und nicht nur einer allein, sondern 4 waren im Dienst und die anderen haben sich ausgerüstet oder rundum die Umgebung gesichert. Und die haben wirklich Disziplin gehabt. Und wir wissen von anderer Stelle, wo der Paulus einmal bewacht ist im Gefängnis, dass wenn ein römischer Soldat seinen Dienst verlässt oder schläft, dass ihm die Todesstrafe droht. Ja? Und zusätzlich haben sie das noch versiegelt, das Grab. Versiegelt, ihr kennt das mit einer Schnur und einem Wachsiegel oder sonst was. Das Wachsiegel ist vielleicht nicht so stark, aber was drauf ist, ist der Stempel. Man sieht das beim Asterix, die Lanzen, die am Anfang nach Gallien eine Stich, da steht oben SBQA. Das ist Senatus Populusque Romanum, der römische Senat und das Volk. Also da steht die ganze Weltmacht dahinter, gell? Hinter dem Siegel. Genau. Und dann am Sonntag früh, also heute, was passiert dann am leeren Grab? Das steht wieder in Markus. Als der Sabbat, Samstag, vorüber war, kaufte Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobs, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Sie haben nicht gewusst, dass da Josef von Arimathea Jesus schon gesalbt und eingewickelt hat. Ja? Das steht in einem anderen Evangelium. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann mit weißem Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern. Und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemandem etwas von dem erzählten, was sie erlebt haben. Genau, soweit jetzt die Berichte. Und wie gesagt, das ist das, was damals aufgeschrieben worden ist. Das wissen wir. Aber stimmt das, was dort steht? Die erste Frage, die sich jetzt der Detektiv stellt, war das Grab wirklich leer? Kann man das heute noch irgendwie feststellen, dass das Grab wirklich leer war? Weil dafür gibt es ja viele Erklärungen, dass das Grab leer war. Die erste Theorie, die Leute aufgestellt haben, ist, dass es ein unbekanntes Grab war. Ja? Nach einer Kreuzigung sind ja die Verbrecher nicht unbedingt in einem schönen Grab bestattet wurden, sondern die haben einen Gruben gehabt, wo sie die reingehauen haben. Wir wissen aber aus dem Bericht, dass Jesus nicht in so eine Verbrechergrube gelegt worden ist, sondern dass der Josef ihn in sein Privatgrab, in diesen Felsgrab abgelegt hat. Und die Frauen, steht, haben sich genau gemerkt, welches das ist. Und der Pilatus wird sicher nicht seine Wachen und das Siegel vor das falsche Grab stellen. Ja. Der hat das ja dann auch gewusst, weil sonst hätte er die ja verschwendet, hätte er sich ja auf einen Trick von denen eingelassen. Also das ist ein Unsinn, dass das Grab unbekannt war. Das haben sie ja, die waren sie ja dabei, das haben sie ja gesehen. Die nächste Sache könnte natürlich sein, ja, Jesus war in so einem Grab, aber es war das Falsche. Die Frauen waren in der Früh so aufgedreht und die sind nachher zum falschen Grab gerannt und haben dort einfach Jesus nicht gesehen. Kann man sich ja vielleicht vorstellen. Aber was sagt der Detektiv dazu? Der Detektiv sagt, ja, die Jünger, die sind dann zum gleichen falschen Grab gegangen. Oder? Und stellt euch vor, Jesus war in einem richtigen Grab gelegen und das war zu gewesen. Und jetzt kommen die Jünger her und sagen, er ist auferstanden, das Grab ist leer. Na, was hätten dann die gemacht? Die waren dann zum richtigen Grab gegangen. Hätten gesagt, schaut her, das sind die Wochen, da ist das Siegel, machen wir jetzt auf, stehen auf die Seiten, da ist er drin. Ja? Also sie sind nicht zum falschen Grab gegangen, dass es leer ist, sie waren schon beim richtigen Grab. Und aus dem kann man schließen, dass auch die zweite Theorie ein Schwachsinn ist, dass das Grab wirklich leer war. Weil sonst wäre das Christentum ja im Keim erstickt gewesen. Stellt euch vor, 40 Tage später ist die Pfingstpredigt. Der Petrus stellt sich hin und sagt, der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der ist auferstanden. Sein Grab war leer. Und das war nicht so gewesen. Irgendeiner dort in dem Publikum hätte gesagt, stimmt ja gar nicht. Dort hinten ist es. Geh mal schauen. Er hat keine Widerrede gehabt in der Pfingstrede. Den Petrus hätten alle ausgelacht. Ja? Und auch wenn man sagt, die Jünger hätten es dann anders aufgeschrieben. Es gibt ja andere Geschichtsschreiber. Das war ja auch so eine große Sensation und so ein Theater gewesen, wenn jemand sich blamiert mit so einer Behauptung, die ganz leicht widerlegt werden kann, dass das die Geschichtsschreibung sicher überlebt hätte. Also wir können sagen, das Grab war wirklich leer. Die zweite Frage ist, warum ist das Grab leer? Warum ist das Grab leer? Die erste Theorie ist, dass die Jünger die Leiche gestohlen haben. Das hat der Hohe Rat befürchtet, haben wir gelesen. Und deswegen haben sie auch die Wochen aufgestellt. Und das war danach auch ihre Cover-Story. Lesen wir einmal, was dann passiert ist. Wieder in Matthäus. Während die Frauen auf dem Weg in die Stadt waren, nachdem sie das leere Grab gesehen haben, gingen einige der Männer, die das Grab bewacht hatten, also der Soldaten, zu den Oberstpriestern und berichteten ihnen, was geschehen war. Sofort wurde eine Versammlung aller Ältesten einberufen. Sie beschlossen, die Soldaten zu bestechen und gaben ihnen die folgende Anweisung: Ihr müsst sagen, die Jünger von Jesus kamen in der Nacht, während wir schliefen, und haben seinen Leichnam gestohlen. Wenn der Statthalter davon erfährt, werden wir euch beistehen. Ihr braucht nichts Schlimmes zu befürchten. Die Soldaten nahmen das Bestechungsgeld an und sagten, was ihnen aufgetragen worden war. Die Geschichte verbreitete sich unter den Juden und sie erzählen sie noch bis zum heutigen Tag. Jetzt schauen wir uns einmal an. Was fangen wir mit dem Bericht an? Gehst noch eins zurück, du kannst den Text noch stehen lassen. Genau. Zu wem gehen die Wochen? Zu ihrem Chef, zu ihrem Kommandant? Nein, sie gehen zum Hohen Rat. Warum gehen sie zum Hohen Rat? Weil wenn sie zu ihrem Kommandant gehen und sagen, wir haben den Auftrag gehabt, wen zu bewachen und der ist weg, ja, dann sind sie sofort am Kopf kürzer. Das heißt, sie gehen zum Hohen Rat, weil sie sich Schutz erwarten. Und genau das passiert dann auch. Die nächste Frage ist, woher wissen sie, was passiert ist, während wir schliefen? Sie haben ja geschlafen, oder? Dann können sie ja gar nicht wissen, dass die Jünger den gestohlen haben. Also haben sie nicht geschlafen. Und wenn sie wach waren, warum haben sie die Jünger den Leichnam stehlen lassen? Das waren richtige Elitesoldaten, die waren die Vierer, haben aufgepasst und die anderen waren auch in der Nähe, die was gerade nicht Schicht gehabt haben. Gell? Also wenn da die Jünger kommen, wir haben gesehen, wie sie davongelaufen sind, wie Jesus gefangen genommen worden ist. Aber wenn sie dann dazukommen, um da jetzt in der Nacht den Leichnam zu stellen, und dort sind die Soldaten, die wissen, es kostet sie ihren Kopf, wenn da jetzt was passiert. Also könnt ihr euch vorstellen, die hätten ja einen guten Prozess mit ihnen gemacht. Gell? Wir wissen, dass sie mit der Todesstrafe bedroht waren, wenn sie im Dienst so versorgen, aus Apostelgeschichte 12. Und dann, wenn sie wirklich geschlafen haben und die Jünger wirklich ganz leise waren, dann haben sie den Stein auf die Seiten gerollt. Mit 1,5 Tonnen. Also da sind sie sicher aufgewacht, oder die Soldaten? Wenn da so ein Stein mit Ächzen auf die Seiten geschoben wird. Und dann das ganze weitere Leben von den Jüngern, die waren ja begeistert davon, die waren überzeugt davon, dass Jesus auferstanden ist. Ja? Und alle von denen, bis auf Johannes, sind auch für ihren Glauben gestorben. Glaubt ihr, dass nicht einer von denen unter Folter nachher sagt, okay, ich gebe es zu, wir haben den Leichnam auf die Seiten gehabt, wir haben die Geschichte erfunden. Das ist ein echter Blödsinn. Das kann man sagen. Klickst du nochmal, dann streichen wir die Theorie durch. Das ist also Blödsinn. Was wäre die nächste mögliche Theorie? Und das sind wirklich Sachen jetzt, die Leute gesagt haben. Und das wird jetzt immer komischer natürlich. Gell? Die nächste Theorie war, dass der Hohe Rat selbst den Leichnam gestohlen hat. Jetzt überlegen wir mal kurz, macht das einen Sinn? Eigentlich nicht. Weil die hätten sich erstens selber das Problem erst gemacht, weil die haben ihr Ziel erreicht. Jesus war beseitigt. Er war tot, er war im Grab. Warum sollten sie selber den Leichnam noch auserstellen? Und selbst wenn das passiert war und nachher die Christen sagen, Jesus ist auferstanden, dann waren die Hohepriester gekommen und haben gesagt, wir zeigen euch was, weil die hätten den ja woanders hingetan. Ja? Dann hätten sie gesagt, Schatz, wir haben euch gleich gepflanzt. Das Grab war leer, aber weil wir den Leichnam geschützt haben, jetzt sagen wir ihn euch her und nachher ist die Geschichte erledigt. Ja? Da gibt es sogar einen Text vom Gamaliel, der ihnen da einen Rat gibt. Ja? Das war dann in Apostelgeschichte 5, wo sie verhört werden, weil sie an Jesus glauben. Und da sagt nachher der Petrus und der Apostel sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Vorfahren hat Jesus von den Toten auferweckt, den ihr getötet habt, indem ihr ihn kreuzigen ließ. Sagen sie da zum Hohen Rat, wenn die den selber gestohlen hätten in Leichnam, dann hätten sie dann zum Lachen angefangen, spätestens dann. Aber was war? Der Gamaliel hat sie dann gesagt, ich rate euch, diese Männer in Ruhe zu lassen. Wenn es ihre eigenen Lehren und Taten sind, wird das Ganze bald scheitern. Wenn es jedoch von Gott ist, werdet ihr sie nicht aufhalten können. Und am Ende stellt ihr womöglich fest, dass ihr gegen Gott selbst kämpft. Der Hohe Rat hörte auf Gamaliel. Also der Gamaliel selber hat gesagt, wir wissen nicht, was da passiert ist. Es könnte von Gott sein, lasst sie. Ja? Die haben den, also dass die den selber weggetan haben, das ist ja hundertprozentig idiotisch. Ja? Dann, wenn du einmal klickst, dann haben wir das durchstreichen. Ja? Dann gibt es die nächste Theorie. Die nächste Theorie war, dass Jesus gar nicht wirklich gestorben ist, sondern dass er nur scheintot war. Ja? Und die Jünger haben dann gedacht, wie er dann noch 3 Tagen wieder aufgetaucht ist und noch immer gelebt hat, haben sie gedacht, er ist auferstanden. Also, es gibt Medikamente, die den Puls, also die Menschen in eine tiefe Ohnmacht bringen, wo sie dann mit einem Gegenmittel oder nach einer gewissen Zeit wieder aufwachen. Das gibt's, das weiß man. Und das vielleicht ist das die Idee dahinter, gell? Scheintot. Ja. Aber jetzt überlegen wir uns einmal. Jesus ist, wir haben die Berichte, gefoltert und geschlagen worden. Er hat viel Blut verloren, er ist zusammengebrochen unterwegs, sodass er anderes sein Kreuz getragen hat. Dann ist er angenagelt worden. Wie er dann gestorben ist am Kreuz, haben sie ihn mit dem Speer von der Seite und am Brustkorb eingestochen zum Herzen hin und haben ihn die Römer für offiziell für tot erklärt. Und die Römer, das war sein tägliches Geschäft, die haben sich da ausgekannt, wenn jemand wirklich tot ist. Und die haben das mit dem Speer auf jeden Fall sichergestellt. Wenn er nicht vorher tot war, dann war er jetzt dann tot. Ja. Und dann hat ihn, das lesen wir auch, der Josef von Arimathea, in 50 Kilo Salböl mit Leintüchern eingewickelt. Komplett, auch übers Gesicht und alles. Gell? Ich weiß nicht, habt ihr das schon einmal gemacht? Bei einem Kindergeburtstag mit Klopapier einwickeln an?
Ja.
Ja? Kommt man da leicht raus?
Ja.
Ja? Probierst du das einmal mit einem Leintuch und 50 Kilo Salben dazwischen im Gesicht? Genau. Und dann haben sie Jesus ins kalte, feuchte Grab gelegt, Steinfuhr, Woche und Siegel. Und dann passiert Folgendes. Jesus erholt sich richtig gut, 2 Tage lang dort, befreit sich aus den Tüchern, stoßt den Stein weg, kämpft sich durch die Wochen und erscheint den Jüngern dann als Herr des Lebens. Also ich denke, das war jetzt noch ein größeres Wunder als die Auferstehung. Weil das hätte wirklich alle beeindruckt. Gell? Sogar einer der Kritiker des Christentums, der Le Camus, ein französischer Philosoph, ich glaube Nihilist oder Existenzialist oder so, hat gesagt, also scheint da, das ist hirnrissig, das kauft er nicht. Ja? Das können wir also auch vergessen. Dann gibt es noch eine Theorie, ich werde nur kurz auf die eingehen, weil sie in einem relativ bekannten Buch gestanden ist. Ja? Und zwar hat das ein Amerikaner namens Hughes Coonfield hat das geschrieben, 1965, und das hat damals ziemlich einen Wirbel gemacht. Ist jetzt vor unserer Zeit, auch vor meiner Zeit. Und das Buch hat geheißen Das Passa-Komplott. Und er war von der Abstammung ein Jude, der Autor, und der hat diese ganzen Texte aus dem Alten Testament und die Prophezeiungen, die alle gekonnt. Und wie der das Neue Testament gelesen hat, ist ihm aufgefallen, dass Jesus sich peinlich bemüht hat, die Prophezeiungen alle zu erfüllen, ja? Soweit es an ihm liegt. Ja? Das mit dem Esel und was weiß ich was alles. Die ganzen jüdischen Prophezeiungen hat Jesus erfüllt. Und deswegen hat er gesagt, okay, das war ein Betrüger, der wollte die Schriftgläubigkeit der Juden nutzen, um eben selber eine Auferstehung hinzustellen, zu faken. Ja, er war ein Boser, er hat das gefaked. Ja. Und dazu hat er eben als Mitwisser diesen Josef von Arimathea gehabt, der dann das Grab angeboten hat und noch einen anderen jungen Mann. Und dieser Essig, den sie ihm gegeben haben am Kreuz zum Trinken, das war eben so ein Medikament, das ein Scheintod wird. Und dann war ausgemacht, dass sie ihm eben ins Grab legen und er dann wieder auferstehen kann und dann hätte er praktisch einen Nachfolger gehabt, der mit dem überzeugt hätte. Gell? Und leider ist das schiefgegangen. Warum ist das schiefgegangen? Ja, wegen dieser Römer mit dem Speerstoß. Das haben sie nicht geplant gehabt. Ja? Jetzt ist Jesus da am Kreuz, scheintot, und sie warten darauf, dass sie ihn ins Grab legen können und dass er dann wieder auferstehen kann. Und jetzt kommen die Römer her und pack, stechen sie ihm ein. Er stirbt wirklich. Und sie müssen dann nur noch die Spuren beseitigen. Ja. Was kann man zu der Theorie sagen? Ich meine, erstens ist es schiefgegangen, aber trotzdem. Wir sehen, dass der Autor von dem Buch die Fakten sehr selektiv ausgewählt hat. Ja. Das mit dem Speerstoß vom Johannes, das hat er übernommen, das hat er geklappt, weil das erklärte, warum dann Jesus doch gestorben ist. Aber dass es Wochen vor dem Grab gibt, das hat er, das ist eine nachträgliche Ausschmückung gewesen. Weil dann hätten sie natürlich auch keine Chance gehabt, ihn rauszukriegen. Gell? Sie hätten natürlich durch die Wochen jetzt das gleiche Problem mit dem Leichendiebstahl wie die Jünger. Und in Wirklichkeit passt das überhaupt nicht zu Jesus, sein Charakter. Ja? Er hat nicht nur gesagt, dass er die Wahrheit ist, sondern er hat auch für große Kosten und ohne jedes Risiko zu scheuen, ist er auch für die Wahrheit eingestanden. Ja? Er ist ja dafür verfolgt worden, er ist dafür verjagt worden, er ist dafür verlocht worden, und letztendlich auch getötet worden, dass er für die Wahrheit einsteht. Warum sollte er so eine Lüge erfinden und vertreten? Und dann im Korintherbrief schreibt der Paulus, dass ihn 500 Zeugen dann nach der Auferstehung lebend gesehen haben. Das kann ja auch nicht funktionieren, weil damals, wie er das geschrieben hat, waren die alle noch am Leben. Das war ja nur wenige Jahre später. Wenn er behauptet, es gibt 500 Zeugen und keiner von denen ist da und die anderen sagen, das stimmt gar nicht, das war auch ein großes Geschrei gewesen. Der Paulus war ja ursprünglich ein erbitterter Gegner von Jesus. Und sogar er hat, wie er dann Jesus begegnet ist, zugeben müssen, er ist wirklich auferstanden. Also das ist auch ein kompletter Unsinn. Wir fassen also zusammen, keine von den Theorien ist auch nur im Ansatz realistisch. Es gibt keine andere Erklärung, außer dass das Grab wirklich leer war und es ist nur das, die sinnvolle Erklärung, dass es leer war, dass er wirklich auferstanden ist. Ja, der Hohe Rat, der hat das wahrscheinlich noch oft bereut, dass sie das Grab haben bewachen lassen. Weil wenn sie das nicht gemacht hätten, dann hätten sie sagen können, die Jünger haben ihn gestohlen. Aber dadurch, dass sie es bewacht haben und versiegelt haben, haben sie nachher jede Menge Ausreden gebraucht, damit die Cover-Story überhaupt haltet. Und noch ein ganz wichtiges Indiz gibt es dafür, dass das nicht erfunden ist. Wenn die ganze Geschichte von der Auferstehung die Christen erfunden hätten, dann wären die ersten Zeugen die Hohepriester gewesen. Warum? Weil Frauen haben dort vor Gericht als Zeugen nicht gegolten. Das heißt, wenn die Christen die Geschichte erfunden und geschrieben hätten, dann hätte das sicher nicht drinstehen, dass die Frauen als erstes am Grab waren und die Zeugen waren, weil sie damit ihre eigene Glaubwürdigkeit gemildert haben. Ja? Für uns macht das aber die Geschichte um vieles glaubwürdiger, weil sie es ja anders erfunden hätten, wenn sie es erfunden hätten. Ja? Wir können vertrauen, dass das stimmt. Klickst du noch einmal, gehen wir das auch noch durchstreichen, das ist kompletter Humbug. Das heißt, wir fassen zusammen, klickst du weiter, dass keine von den Theorien im Ansatz realistisch ist und auf der nächsten Seite die Zusammenfassung, dass wir also sagen können, dass das Grab leer war, das ist eine historische Tatsache und dass die tatsächliche leibliche Auferstehung Jesu nicht nur spirituell oder scheint oder sonst irgendwie die einzige Erklärung ist, die diese Fakten wirklich erklärt. Nämlich die Tatsache, dass das Grab leer war. Alles andere ist eigentlich komplett unlogisch, wie wir gesehen haben. In Wirklichkeit braucht es gar kein Detektiv dazu. Das können wir mir als Menschen mit Hausverstand auch sagen. Was bringt uns jetzt also die Logik oder das Wissen? Ja, wir haben den Gottesdienst begonnen mit emotionalen Argumenten, mit Lobpreis, mit einem Film, was uns bewegt hat. Ich rede jetzt da über Logik, dass man wirklich das glauben kann, dass es die einzige logische Erklärung ist, dass Jesus auferstanden ist. Ja? Und ich habe eigentlich bis jetzt nur euren Verstand angesprochen. Aber ich habe über die Jahre, ich habe die Predigt vor gute 20 Jahren einmal gehalten, ich weiß nicht, wer es noch weiß, und dort habe ich da aufgehört. Ja? Aber ich habe eigentlich dazugelernt jetzt, dass das Wissen allein uns zu keiner Entscheidung führt. Das war bei mir so. Ja? Ich habe gewusst, dass Jesus auferstanden ist und das erlebt als Jugendlicher, aber ich habe noch lange nicht Ja gesagt dazu. Dass du das weißt, dass du das für wahr haltest, das rettet dich noch nicht. Das macht dich noch nicht zum Christen. Das Wissen allein führt noch zu keiner Entscheidung. Gott opfert seinen geliebten Sohn grausig am Kreuz. Ich meine, drastischer geht es nicht. Viele ärgern sich drüber. Für viele ist das ein Ärgernis, dass wir an dem festhalten, dass das so war. Aber wenn Gott so etwas Drastisches tut, um uns zu retten, dann ist das nicht übertrieben oder theatralisch oder abgedreht, sondern es zeigt uns, wie dringend wir Notwendigkeit haben zur Rettung, wie groß der Preis ist dafür. Ja? Die ungeliebte Wahrheit dahinter, die keiner haben will, ist, so wie wir sind, sind wir verloren. Die Bibel sagt, der Zorn Gottes bleibt auf uns. Ja? Gar nicht Gott ist über irgendwas zornig, was wir tun, sondern durch unser Leben ist Gottes Zorn auf unserem Leben. Wir brauchen Rettung. Ja? Ich sage manchmal, Jesus ist unser bester Freund. Wir brauchen keinen besten Freund. Wir brauchen einen, der uns rettet. Und das ist nicht etwas, was vom Wissen abhängt, sondern es braucht eine Entscheidung für Jesus. Die Bibel nennt das Wiedergeburt oder neues Leben. Sie sagt, dass wir vorher tot sind. Ja? Und das ist die Frage heute an dich zu Ostern. Jetzt kannst du mit dem Verstand sagen, ja, das stimmt, oder nein, ich glaube es nicht. Aber glaubst du, dass du Rettung brauchst? Brauchst du das? Oder passt das eh so? Und dein Nachbar, braucht der Rettung? Ja? oder passt das eh so? Sein Haus ist fertig, sein Kredit kann er zahlen, die Ehe schaut auch okay aus. Braucht er Rettung? Oder braucht er einen Retter erst, wenn du merkst, dass sie sich scheiden lassen? Oder der Arbeitskollege, braucht der Rettung? Ja? Seine Kinder sind alle groß, haben einen gescheiten Job. Braucht er Rettung? Oder braucht er das erst, wenn er Krebs hat? Es geht nicht darum, dass wir es nur wissen, dass wir es nur im Kopf haben, sondern dass wir uns entscheiden, Jesus zu vertrauen. Und ich möchte mit einem Bild schließen, was Glauben heißt, sein Leben draufsetzen. Ihr kennt es vielleicht, das ist ein Marktplatz und da wird oben von einem Haus zum anderen wird ein Seil gespannt und der Seiltänzer geht dort oben hin und her. Ich mache das auch ein bisschen mit der Slackline nicht so hoch, aber doch, also ich kenne ein bisschen das Gefühl und die Leute klatschen alle. Gell? Und dann die zweite Runde macht er noch einen, bevor er losgeht, sagt er, ich habe jetzt eine Scheibe drüber. Glaubt ihr, dass ich mit der Scheibe drüber drüber kann? Und sagen wir, ja, du kannst das, ich will mal sehen. Und tatsächlich geht er mit der Scheibe drüber über das Seil, gell? Geht mit der Scheibe drüber auf die andere Seite. Und dann sagt er, glaubt ihr, ich kann das auch, wenn in der Scheibe drüber ein Sack Erdäpfel drin liegt? Und die Leute sagen, ja, du kannst das, wir glauben das. Dann sagt er, okay. Wer mag eine sitzen? Ob ein Sack Erdäpfel oder du? Es ist gleich schwer. Ihr habt es gesagt, ihr glaubt, sie kann das? Steigt es ein. Ja? Das ist die Frage. Glauben wir das so, dass wir unser Leben draufsetzen? Dass wir auf das vertrauen, was wir da heute zu Ostern sehen? Ich möchte noch bitten. Herr, wir danken dir, dass unser Glaube dem Verstand nicht widersprechen braucht. Und dass wir über vieles nachdenken in dem Wort, dass es auch logisch ist und zusammenpasst. Und trotzdem rettet uns das Wissen nicht. Ich bitte dich so, dass du uns an der Hand nimmst, wo unser Verstand uns hilft oder wo er uns im Weg steht, wo unser Herz uns hilft oder wo unser Zweifel im Weg steht, dass du uns an der Hand nimmst und uns wirklich das Vertrauen gibst, in die Scheibe drum zu sitzen. Weil du kannst es an die andere Seite bringen. Du kannst uns ans Ziel bringen. Danke, dass wir nicht einer Theorie vertrauen oder einem System vertrauen, sondern dass wir dir als einer Person vertrauen können. Amen.